darf jetzt einen schönen guten Abend wünschen. Ich freue mich sehr, dass heute so viele in den Kepler-Salon gekommen sind zu den verheißungsvollen Themen Weinfeste und Weltharmonie. Und möchte sehr herzlich begrüßen unseren heutigen Gast, Herrn Gerhard Betsch, aus Tübingen heute angereist und Linzern und einigen Linzern sehr gut bekannt, als dass er auch Gastprofessor hier in Linz an der Johannes Kepler Universität war und heute auch einige Vertreter des Instituts und der Institute auch hier sein, worüber ich mich auch sehr, sehr freue. Diese Veranstaltung ist die letzte Veranstaltung des zweiten Quartals des Kepler-Salons, was für uns wieder eine neue Epoche einleitet, das Sie auch schon in dem vorhandenen nächsten Quartalsheft finden. Das Programm des Kepler-Salons geht auch im Sommer weiter, wird nicht unterbrochen. Das Einzige, was umgestellt wird, die ersten beiden Monate, Juli und August, wird es nicht Montag- und Mittwoch-Veranstaltungen geben, sondern jeweils immer nur montags. Wir passen uns doch ein bisschen auch an den Sommer an und schrauben ein bisschen zurück, aber auf keinen Fall ganz. Und im September wieder Montag und Mittwoch Kepler Salon. Das Thema heute freut mich natürlich in dem Haus noch mehr, als Kepler auch hier gewohnt hat. Herr Betsch wird auch darauf eingehen. Ich habe jetzt schon die Gelegenheit gehabt, in der letzten Stunde einiges auch anzusprechen und bin sehr, sehr neugierig auf den Vortrag. Er ist der Experte für Kepler und für Zeitgenossen Keplers und die Geschichten, die jetzt schon auf den Weg gekommen sind, belegen einfach das Interesse seinerseits und dieses wirklich erarbeitete Wissen über Kepler und auch über die Zeit, über die Epochen und welche Einflüsse auf die Entwicklung der Wissenschaft das einfach gehabt hat. Und der renommierte Status ist nicht von ungefähr und freue mich sehr. Ein herzliches Willkommen an Herrn Betsch.
Jetzt ein kleines bisschen zurück. Ja, okay, ja gut. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Einführung. Ich bin immer gerne in Linz. Und über Kepler zu reden, macht mir einfach Freude. Und insofern, fühle ich mich da jetzt auch recht wohl. Weinfässer und Weltharmonik, was machte Kepler eigentlich in Linz? Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht doch manchen Bewohnern dieser Stadt nicht so recht klar war, was Kepler hier eigentlich tat. Das weiß man, er war 14 Jahre hier, man sieht auch die eine oder andere Tafel, hier wohnte Kepler oder solche Dinge, oder hier wirkte Kepler als Lehrer. Was hat er eigentlich gemacht? Und die Weinfässer und die Weltharmonik markieren zwei bedeutsame Arbeiten der Linzer Zeit. Die Linzer Zeit, das ist 1612 bis 26, aber das kommt dann alles noch. Gut, und ja, was machte Kepler eigentlich in Linz? Das will ich Ihnen in der nächsten, vielleicht knapp eine Stunde, zu erklären versuchen. Machen Sie bitte weiter. Ja, Sie sehen hier das Titelkupfer der rudolfinischen Tafeln. Die sind 1627 erschienen und man kann die eigentlich als das Hauptwerk Keplers, ein Hauptwerk ansehen oder die Lebensarbeit Keplers. Und ein solches Buch hatte damals häufig ein Frontispiz, ein Titelbild, das dem Titelblatt gegenübergestellt war und ein bisschen den Leser oder Benutzer einführen sollte in das, was dieses Buch nun eigentlich bringt. Und da wird Ihnen, wenn Sie, es ist leider vielleicht ein bisschen klein, da wird Ihnen auffallen, Kepler, der Verfasser dieser Tafeln ist, der also diese Tafeln berechnet, unter unsäglichen Mühen den Druck überwacht und sie also herausgebracht hat, Kepler erscheint hier prima facie so auf den ersten Blick überhaupt nicht. Aber ich will Sie zunächst einmal noch eine Frage stellen. Es müsste Sie an ein Bildwerk hier in Linz erinnern, dieses Titelkupfer. Was? Bitte? Ja, natürlich. Das Kepler-Denkmal ist nach diesem Titelkupfer entworfen. Nur dass dort dann eben Kepler wirklich in der Mitte steht. Und die übrigen Zutaten dieses Tempelchens natürlich nicht dort sind. Also hinterm Schloss ist es. Hier, ja, da ist einiges zu sehen und ich muss Ihnen eigentlich halt erzählen, was man da sieht, ein bisschen. Da ist zunächst einmal, im Tempel sind die großen Astronomen der bisherigen Astronomiegeschichte, das ist Ptolemäus, der ist an einer Säule, die geborsten ist, weil die ptolemäische Astronomie nach Auffassung Keplers eben überholt war. Dann ist da Kopernikus zu sehen, dann ist mit so einem großen Quadranten Tycho zu sehen. Tycho, auf dessen Beobachtungsdaten diese Tafeln beruhen. Und dann ist sonst noch einiges. Also im Vordergrund ist zum Beispiel die Insel Wen, wo Tycho seine große Sternwarte hatte. Ganz oben sieht man den kaiserlichen Adler und wenn Sie sehr genau hinsehen, sehen Sie, dass der kaiserliche Adler Taler spuckt. Man kann es auch noch etwas derber sagen. Und einige von diesen Talern kullern auch in dieses Feld da unten. Das wollen wir nämlich jetzt gleich auch ansehen. Vorher noch oben sind allegorische Figuren. Eine, wenn Sie also, ja, unmittelbar links vom Adler, das ist die Arithmetik und die hat so eine Art Heiligenschein. In diesem Heiligenschein ist aufgeführt doch Kepler-Logarithmus von 2. Also, naja, etwas, schon ein bisschen was anderes als ein richtiger Heiligenschein. Aber jetzt wollen wir uns mal ansehen, unten, es ist nämlich eben so, Kepler ist sehr wohl auf dem Bild, aber eben nicht prominent, sondern jetzt bitte das nächste Bild. Da unten, da sieht man ihn heftig schwitzend und arbeitend in seinem Zimmer. Die Zimmer waren meistens schlecht geheizt. Da musste man also sich gut warm anziehen. Es sind im Hintergrund, das ist leider nicht komplett, das sind einige Titel der bis dahin erschienenen Arbeiten von Kepler erschienen. Oben Mysterium Cosmographicum, das sieht man gar nicht. Dann also die Optik. Dann der Commentarii Martis, das ist das berühmte Buch Astronomia Nova, das ja im Wesentlichen die Marsbahn schildert. Und dann unten die Epitomae Astronomiae Copernicanae. Epitomae ist griechisch und heißt eigentlich Aufschnitt. Nicht so wie Sie beim Metzger sich eben nicht einfach einen Bollenwurst kaufen, sondern schön geschnitten. So ist eine Epitomae eine Einführung, die den Wissensstoff sauber portioniert. Und ja, häufig in Katechismusform, also mit Frage und Antwort. So, nächstes. Ja, das ist nun ein besonders bekanntes Bild. Und es gibt einen Vers dazu, der sagt, warum ist das eigentlich so wenig ähnlich. Also das ist kein sonderlich ähnliches Bild, aber es ist ein sehr verbreitetes. Und ich habe Ihnen das deshalb gebracht, weil hier nämlich die Berufsbezeichnung drauf ist. Johannes Keplerus, Sacrae Caesareae Majestatis et Ordinum Superioris Austriae Mathematicus. Also, was heißt das? Das ist Johannes Kepler, seiner heiligen kaiserlichen Majestät und der Stände von Oberösterreich Mathematicus. Und das stellt also zwei Fragen. Erstens, was sind die oberösterreichischen Stände? Und zweitens, was ist ein Mathematicus? Also die oberösterreichischen Stände, das ist leicht gesagt, das ist der Adel und die hohe Geistlichkeit, die gewisse politische Funktionen hatte. Es war im Grunde so, im Landhaus, das war der Sitz der Landstände, da residierten die und die hatten dort haben auch ihre Privilegien eisern verteidigt und auf dem Schloss saß der kaiserliche Statthalter und dazwischen drin, das war sozusagen das Spannungsfeld, das Machtspannungsfeld und der arme Kepler hatte sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, denn er war einerseits kaiserlicher Mathematikus und andererseits war er Mathematikus der Stände und das musste unter einen Hut gebracht werden. Er hat auch sein Gehalt, wenn er welches kriegte, von beiden Seiten bezogen. Jetzt, was ist ein Mathematikus? Ein Mathematikus ist kein Mathematiker. Das ist er unter anderem auch. Aber der Begriff Mathematikus ist sehr viel allgemeiner. Nicht? Es war eigentlich so, man hat gewöhnlich von Mathesis geredet, und Mathesis ist eigentlich ist jede Wissenschaft. Das ist dann im engeren Sinn gebraucht worden für die ganzen mathematischen Wissenschaften. Und ein Mathematikus war zunächst einmal ein Fachmann für die mathematischen Wissenschaften, als da ist Astronomie inklusive Astrologie. Das war völlig selbstverständlich Bestandteil der Wissenschaft. Dann Arithmetik und Geometrie. Und dann kamen noch so andere Sachen. Ein Tübinger Mathematikus, der hat etwa über Hydraulik gelesen. Ein Mathematikus war gewissermaßen ein wissenschaftlicher Berater, in der Regel der Fürsten, für Kalenderfragen, für astrologische Fragen, für den Bau von Sonnenuhren, für den Bau anderer Uhren. Und ja, und dann hat er unter Umständen auch Tabellen für Geschütze berechnet. Und was ein Mathematikus halt so kann, nicht? So kurz gesagt. Es war also ein außerordentlich breites Feld. Der berühmte Kartograf Gerardus Mercator ist in Duisburg in der Hauptkirche St. Salvator begraben, und auf seinem Grabstein steht, er sei gewesen Mathematicorum sui temporis facile princeps, also ein Fürst der Mathematiker seiner Zeit, und der war nun eben Kartograf. Allerdings hat er auch mal einen Mathematikkurs gelesen am Gymnasium und als Honorar dafür 3 fette Ferkel bezogen vom Rat der Stadt Duisburg. Es gibt wunderliche Arten der Honorierung. Ja, bitte weiter. Wo hat Kepler gewohnt? Es war so, dass sich 1611 abzeichnete, er kann nicht in Prag bleiben. Dort hat er als kaiserlicher Mathematikus gearbeitet. Und dann ist er also schon im Jahr 11 nach Linz gekommen, hat mit den Ständen verhandelt. Da gab es Gönner, Gott sei Dank hatte Kepler viele Gönner. Das eine war der Maximilian von Liechtenstein und das andere war ein gewisser Herr Jörger. Und die haben ihm gesagt, also sie schreiben ein Bewerbungsschreiben, so und so. Und das hat er den Ständen überreicht, und am Tag drauf haben die Stände ihm einen Anstellungsvertrag präsentiert. Auf den kommen wir gleich zurück. Und dann ist er eben, nachdem Kaiser Rudolf gestorben und Kaiser Matthias ihn in seinem Amt beschädigt hat und so weiter, das lassen wir jetzt mal weg, im Mai 1612 nach Linz gekommen, zuletzt allein. Er ließ seine Kinder bei einer bekannten Witwe in Mähren. Und jetzt, wo hat er gewohnt? Zunächst hat er gewohnt, machen Sie mal bitte weiter. Ah ne, halt mal, bitte nochmal zurück, das war falsch. Nochmal zurück. Also in der Vorstadt zum Weingarten, das ist die heutige Kapuzinerstraße. Das war außerhalb der Stadt. Dann hat er 1613 geheiratet, und da braucht er eine richtige Wohnung, und da hatte er eine in der Hofgasse. Man weiß nicht in welchem Haus, man weiß nur aus Briefen, dass das Schloss ihm den Blick zum Himmel ziemlich verstellt hat. Also es muss ein Haus weiter oben gewesen sein. Dann ist er etwa im Jahr 19 bis mindestens 25 in dieses Haus hier gezogen, wo wir heute zusammen sind. Und dann hat er am Ende seiner Linzer Zeit eine Art Dienstwohnung im Landhaus bekommen. Denn, das werden wir gleich sehen, zu seinen Pflichten gehörte auch Unterricht an dem evangelischen Ständegymnasium im Landhaus. Ja, und das ist das Landhaus, wie es damals aussah. Nicht? Und dann kommt doch der. Die Promenade und so weiter, das wissen Sie alles viel besser als ich. Er ist gewissermaßen um den Hauptplatz rumgezogen, nicht? Kapuzinerstraße, Hofgasse und dann einfach auf die andere Seite des Hauptplatzes und dann eben, ja, ins Landhaus. Jetzt bitte weiter. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, also stellen Sie sich mal einfach vor, Sie seien Sekretärin des Barons oder Sekretär des Barons Czernembel und hätten also die Einstellung Keplers zu vollziehen. Da brauchen Sie ja gewisse Daten, nicht? Da hat also bloß der Mensch, der mir geholfen hat bei der PowerPoint-Präsentation, der sollte eigentlich Todestag und Ort deutlich absetzen. Denn wenn man sich also irgendwo bewirbt, gibt man im Allgemeinen seinen Todestag nicht an. aber also so ist nun eben, nehmen Sie es bitte mit Humor. Er hieß also Johannes Kepler und ist geboren am Tag des Evangelisten Johannes in Weilderstadt. Das war eine freie Reichsstadt, gehört heute zu Baden-Württemberg und genauer gesagt zum Kreis Böblingen. Gestorben ist er dann also nicht in Linz, sondern nach seinem Wegzug von Linz im Jahre am 15. November 1630 neuen Stils in Regensburg. Damals auch freie Reichsstadt, gehört heute zu Bayern. Seine Eltern waren Heinrich Kepler und Katharina geborene Guldemann. Welche Ausbildung hatte er? Er hat zunächst die Lateinschule in Leonberg besucht und da hat er schon soliden Grund gelegt. Also dort hat man schon erwartet, dass die Schüler untereinander und mit den Lehrern Lateinisch reden. Also, ja, okay. Und dann kommen diese Klosterschulen, da muss ich vielleicht ein bisschen erklären. In der Reformation in Württemberg sind 14 Klöster, da gab es 14 Klöster und deren Äbte bzw. Pröpste waren herzogliche Räte, hatten Mitwirkungsrechte politische aufgrund eines Vertrags. Und deshalb konnte man die auch nicht einfach abschaffen. Aber die Reformation hat die Klöster aufgehoben. Und was macht man jetzt mit den Gebäuden? Nicht? Dort in Ländern, wo man für die Gebäude keine sinnvolle Verwendung fand, sind die halt verfallen. In Württemberg hatte man eine sinnvolle Verwendung und deshalb gibt es da also noch einige wunderschöne gotische Klöster, nämlich Bebenhausen, Maulbronn und so weiter. Da hatte irgendjemand, ich war auch vermutlich Prinz, doch spätere Reformator, hatte die Idee, diese Klöster als rechtliche Einheiten zu belassen. Das heißt, die Einkünfte und was da alles zum Kloster kam, das blieb zunächst einmal zusammen. Es gab einen Klosterhofmeister, der das verwaltete. Und es gab weiterhin einen Abt. Also es gab in Württemberg bis Anfang des 19. Jahrhunderts evangelische Äbte. Und wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben, also ich stamme von einem dieser Herren ab. Und das ist ganz, 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 ganz hochbürgerlich. Also da ist nicht irgendwelche peinlichen Sachen. Und diese Klosterschulen, wurden geleitet von dem evangelischen Abt und da gab es dann eben zwei weitere Theologen und das waren ausgesprochene Eliteschulen. Die Klosterzucht oder die Schulzucht war sehr klösterlich. Hermann Hesse, der Dichter, war in einer dieser Klosterschulen und ist nach wenigen Wochen ausgerissen, weil er es nicht aushielt. Aber die waren, diese Schulen waren ausgezeichnet. Also war die humanistische Bildung wirklich gründlich. Und er war also in Adelberg und Maulbronn. Und dann, das war so, dass man von dort aus sofort das Baccalaureat, das erste akademische Examen erwerben konnte. Statt, es wäre heute Abitur, nicht? Und dann blieb man noch in Maulbronn, er blieb in Maulbronn, bis ein Platz frei wurde im evangelischen Stift. Das war nämlich, das schloss sich dann an, da hat man auch ein Kloster umgewidmet zum College für evangelische Theologie. Und das gibt es bis heute. Und die haben einige sehr merkwürdige und bemerkenswerte Eigenheiten. Zum Beispiel, sie haben ein fest etabliertes Begleitstudium. Das sind die sogenannten Stiftslotsi. Locus heißt, kann ja alles Mögliche heißen, aber also in dem Zusammenhang sind es dogmatische Sätze und Vorlesungen über solche Sätze. Und das ist auch eine solche Tutorstelle, die heißen Repetenten, eine solche Tutorstelle zu haben, das ist eine glänzende Gelegenheit zu promovieren und eben unter Umständen eine akademische Karriere anzufangen. Und diese ausgezeichnete Ausbildung durchlief Kepler, erlernter Beruf, schrieb ich, Theologe, evangelischer Pfarrer. Also es war so, er war im Grunde Volltheologe. Und sein Berufsziel war das eines Pfarrers. Und als er dann einen Seitenweg einschlug, hat er sich zunächst den Weg ins Pfarramt ausdrücklich offen gehalten. Ja. Das werden Sie sagen, Theologe, der Mensch hat doch ein Leben lang Astronomie betrieben. Richtig. Es war, also zunächst einmal war das Theologiestudium bis bis tief ins 19. Jahrhundert hinein das gelehrte Studium. Man kann nachweisen, dass also auch die Professoren in Tübingen für Mathematik und Astronomie, die waren zu einem ganz erheblichen Teil von Haus aus Theologen. Die haben zunächst Theologie studiert und ja, und dann wurden sie unter Umständen recht tüchtige Mathematiker. Zum Grundstudium einer solchen Ausbildung gehörte eben eine gründliche Schulung in allen möglichen Fächern. Kepler hatte das Glück, in Meßlin einen der angesehensten Astronomen zum Lehrer zu haben und einen der wenigen, der mit Grund Kopernikaner war. So, bitte weiter. So, ja, dann Familienstand, nicht heute braucht man das wegen der Gehaltsberechnung, aber also damals, er war verwitwet, seine erste Frau war gestorben, er hatte zwei Kinder, die er in Mähren zurückgelassen hatte, außerdem eine Tochter aus erster Ehe seiner Frau, eine Stieftochter, die hat dann bald geheiratet. Und ja, und dann, es war also damals natürlich klar, er braucht wieder eine Frau. Und er hat dann eben gesucht. Und Kepler war ein Mann, der außerordentlich offenherzig war. In seinen Briefen, die waren natürlich nicht zur Publikation bestimmt, die waren bestimmt für den Empfänger. Außerdem hat er sehr, sehr ausführlich sich selbst erforscht. Das ist so, wie wenn heute ein Psychologe eine Selbstanalyse macht. Er musste ja astrologisch arbeiten, auch er musste also sagen, was bedeutet dieses Geburtshoroskop für den Charakter des Menschen. Und da hat er nun eben zum Beispiel geprüft, wie stimmen die Regeln, die Deutungsregeln der Astrologie überein mit dem, was ich an mir beobachte. Es ist völliger Unfug, wenn dann jetzt heute Leute, die über Kepler schreiben, dann einzelne Sachen herauspicken, um also darzutun, dass Kepler im Grunde, verzeihen Sie, ein Kotzbrocken war. Das war er nicht. Er war ein ausgesprochen integrer Mann, aber eben außerordentlich selbstkritisch und hat also wirklich geradezu quälerisch gewühlt in seinen eigenen seinen Gefühlen und seinen Charaktereigenschaften. Ja, nun hat er also, wie gesagt, er wollte sich wieder verheiraten. Er schildert er also wirklich grottebreit in einem Brief an einen Freund. Er hat 11 ehrsame Frauen und Jungfrauen examiniert und dann schließlich sich für Nummer 5 entschieden. Ja, die Damen sind alle längst tot. Es ist nicht mehr peinlich. Aber damals war es das natürlich schon ein bisschen. Und also geheiratet hat er, Moment mal, da ist ein Fehler unterlaufen. Das war der 28. Oktober, entschuldigen Sie, das passiert halt. Sollte an einer Mondfinsternis, so wollte er heiraten, da war die kirchliche Trauung und zwei Tage später, am 30. Oktober, war in Everding die Trauung, seine zweite Frau, Susanna Reutinger war von Everding, die Tochter eines Schreiners, eine Waise, die in einem Heim der Freien von Starenberg untergebracht war. Die hatte da so ein Heim, wo also anständige Mädchen auf einen Freier warten konnten. Und da war sie also drin. Das war, man handelt da ein bisschen nach dem Grundsatz, wenn man von einer Frau sonst nichts weiß, dann war sie vermutlich eine nette Frau. Also man weiß von ihr nichts, im Grunde nichts. Sie hat 7 Kinder geboren. Und während man von der ersten Frau Keplers weiß, dass das ein schwieriger Mensch war, weiß man von der zweiten, wie gesagt, nichts. Nehmen wir also an, sie haben gut gelebt. Und jetzt also Berufslaufbahn. Es war damals so, die Habsburger haben in ihren Erblanden nicht zugelassen, dass da Theologen ausgebildet werden, Pfarrer ausgebildet werden oder auch Lehrer für die evangelischen Schulen. Die Stände waren nämlich zu der Zeit vorwiegend evangelisch. Und deshalb hat man, wenn man einen Pfarrer brauchte oder einen Lehrer für Mathematik brauchte in Graz, eben an eines der lutherischen Zentren geschrieben und eines davon war Tübingen. Tübingen fühlte sich auch als Nabel der Welt. Aber nun ja, ich darf ja drüber spotten, ich komme ja von daher. Und da hat man also hingeschrieben, wir, der, sagt er. Unser Mathematiklehrer ist verstorben, habt ihr nicht jemand? Und nun war es so, dass Kepler sich schon ein bisschen unbeliebt gemacht hatte durch Äußerungen, kritische Äußerungen zur sogenannten Konkordienformel in Disputationen. Und vielleicht hat man dann auch gesagt, jetzt schicken wir den mal nach Graz. Außerdem, das war also durchaus, das war eine Empfehlung, wenn man ein paar Jahre in Österreich irgendwo war, als Pfarrer oder Lehrer und dann zurückkam, da wurde man unter Umständen besser befördert. Also insofern war das durchaus attraktiv. Kepler wurde Lehrer, Mathematikus der steirischen Stände, für die hat er Kalender machen müssen mit Prognosen. Da hat er einmal einen harten Winter prophezeit und das traf ein, das hat zu seinem Ansehen außerordentlich beigetragen. Also er war Mathematikus der steirischen Stände, Lehrer der mathematischen Fächer an der evangelischen Stiftsschule in Graz. Und dort hat er dann auch seine erste Frau geheiratet. Und dort hat er auch seinen Erstling, das Mysterium Cosmographicum, verfasst. Und in dem Zusammenhang kam ihm dann die Idee, man könne ja auch am Altar der Natur Gott dienen, nicht nur am Altar in der Kirche. Und es sei vielleicht seine Aufgabe nun in dieser Weise, als Mathematikus zu arbeiten. Er hat kaum einmal die Bezeichnung Astronomus benutzt. Er war Mathematikus. Ja, gut. Man kann mit einem gewissen Recht sagen, Kepler war eigentlich ein Leben lang auf der Flucht vor der Gegenreformation. Der Erzherzog Ferdinand von der Steiermark und Kärnten, der spätere Kaiser Ferdinand II., war ein strammer Gegenreformator. Und deshalb wurde die Schule der evangelischen Stände in Graz also zunehmend eingeschränkt. Und schließlich wurde eben einfach die Situation unhaltbar, er ging dann nach Prag. Ich wollte übrigens sagen, sein Erstling hatte schon die Idee, dass der Aufbau des Planetensystems etwas zu tun haben könnte mit den regulären oder mit den regelmäßigen Vielflachen. Das ist also das Tetraeder, der Würfel, das Oktaeder, das Dodekaeder und das Ikosaeder, also das auf Deutsch also ein Vierflach, ein Sechsflach, ein Achtflach, ein Zwölfflach und ein Zwanzigflach. Jeweils Körper, deren Begrenzungsflächen sämtlich untereinander kongruent sind und bei denen alle Ecken gleichberechtigt sind. Also an jeder Ecke stoßen gleich viele solche Flächen zusammen und mit den gleichen Winkeln. Und man kann auch zeigen, es gibt genau 5 solche. Die spielen schon in der Naturphilosophie des Platon eine Rolle, im Timaios, und deshalb heißt es ja auch platonische Körper. Und von da aus hatte er schon damals die Idee, Gott ist im Grunde Geometer. Geometrie interessiert ihn viel mehr als die Theologie. Und ich will der Harmonie in der Welt nachspüren. Er hat schon vor 1600 einen Brief geschrieben an Wacker von Wackerfels, in dem er ganz genau sagt, ich werde ein Buch schreiben mit folgenden 5 Teilbüchern, also ein Werk mit 5 Büchern. Und das hat er genau so gemacht 20 Jahre später. Nur dazwischen drin waren halt Abhaltungen. Das ist mir deshalb wichtig, weil das eine unglaubliche Zielgenauigkeit und Beharrlichkeit in seiner Fragestellung, eine Problemkonstanz nennt man das heute, bei Kepler aufzeigt, die ganz, ganz großartig ist. Gut, also nun, dann ging er nach Prag, dort war inzwischen Tycho Brahe, dieser große dänische Astronom, der die besten Beobachtungen hatte, die man mit bloßem Auge gewinnen konnte. Der war gehörte dem Hochadel an, war schwer reich und hatte das Geld, um sehr feine Peilinstrumente zu schaffen. Der hat einen riesigen Vorrat an Daten gehabt. Und Tycho Brahe hat ihn dann auch an die Bearbeitung der Marsbahn gesetzt. Also das ist ein Streit, in den ich mich nicht mische, ob Kepler jetzt Assistent oder Mitarbeiter oder Gott weiß was war. Die Familie Kepler wohnte im Hause Brahe. Das Verhältnis war nicht eben gut. Und, aber sei es drum, Brahe war ein Dickkopf und Kepler war empfindlich. Aber sie haben zusammengearbeitet bis zu Brahes Tod 1601. Und in dieser Zeit wurde verabredet zwischen Brahe und dem Kaiser Rudolf unter Mitwirkung von Kepler: Wir brauchen, damit unsere astrologischen Prognosen, unsere Horoskope besser werden, wir brauchen eine deutlich verbesserte astronomische Tafeln, also für Positionsberechnungen, was man dann auch für die Nautik und für alle möglichen Sachen benutzen kann. Und Brahe stellt seine hervorragenden Daten zur Verfügung und Herr Kepler, nicht, der war da sozusagen ein Mitarbeiter, der da auch dabei stand, Herr Kepler wird es dann ausarbeiten. Kepler hat bis zum Jahr 1627 an diesen Tafeln gearbeitet, natürlich nicht ausschließlich. Und dass es so lange dauerte, hatte mehrere Gründe, aber also das sind die sogenannten rudolfinischen Tafeln, die sollten rudolfinisch heißen, zu Ehren von Kaiser Rudolf. Ja, gut, das, und als Brahe tot war, starb gleichzeitig auch der kaiserliche Mathematiker und Kepler wurde zum kaiserlichen Mathematiker ernannt. Es ist nicht so, dass Tycho Brahe etwa kaiserlicher Mathematiker war. Die Stellung eines kaiserlichen Mathematikers war für einen Hochadligen wie Tycho nicht adäquat. Wenn Sie in die Teinkirche nach Prag gehen, dann sehen Sie, dort steht, was er gewesen ist. Er war Sacrae Caesariae Majestatis Consiliarius. Er war das, was eben ein echter Österreicher wohl sehr gern wird. Er war Hofrat. Doch, er war Hofrat. Und zwar unbesoldet. Das hatte er auch gar nicht nötig. Und natürlich war er Fachmann für Mathematik, in diesem Sinne für Astronomie. Aber er war nicht kaiserlicher Mathematiker, um Gottes Willen. Das war Reimarus Ursus und dann nach dessen Tod war das Kepler. Und Kepler hat dann an der Astronomia Nova gearbeitet. Ich kann jetzt nicht auch noch über Prag reden. Irgendwann wurde dann eben die Sache der Boden zu heiß, er musste weg. Und es ließ sich dann eben arrangieren, dass er zwar kaiserlicher Mathematiker blieb. Kaiser Matthias hat ihn ausdrücklich bestätigt im März 1612, aber gleichzeitig eben eine Stelle in Linz kriegt. Und das war übrigens so, während in Prag ist er in eine bestehende Stelle eingerückt, da war klar, was er zu tun hat. In Linz hat man erst einmal überlegen müssen, was für ein Geschäftle haben wir eigentlich für den. Und das war so, dass also doch der Baron Tschernembel, der so doch der Ständeführer war, der war einfach ein Fan von schönen Karten. Der hat gesagt, also er soll eine schöne Karte machen. Dann soll er seine Fachkompetenz dem Adel zur Verfügung stellen. Er soll die Jugend unterrichten. Und er soll, das hat immerhin dort die Stände von Oberösterreich haben bestimmt, er soll an den rudolfinischen Tafeln weiterarbeiten, obwohl die das ja eigentlich gar nichts angehen. Und jetzt, was stehen wir auch, Einkünfte, richtig, steht ja auch schon da. Also er kriegte weiter 25 Gulden per Monat, also 300 Gulden im Jahr als kaiserlicher Mathematikus und 400 Gulden als Mathematikus der oberösterreichischen Stände. Und wenn er die gekriegt hat, war das gar nicht so schlecht. Das waren rheinische Gulden zu 15 Batzen. Also mal zum Vergleich. 100 Jahre vorher hat ein Professor der Mathematik in Tübingen 80 Gulden per annum verdient. Und das galt auch schon als recht gut. Keplers Lehrer Mestlin hat ein äußerst wertvolles Buch gekauft um 1,5 Gulden. Um 15 Gulden konnte man ein ganzes Semester lang Kost und Logis und Studium haben in der Börse. Also 700 Gulden waren schon gut. Ja, die Sache war halt bloß, dass er die nicht selten nicht kriegte. Und dass er viele, viele Reisen machen musste, um überhaupt an sein Geld zu kommen. Und das war damals eben, das war nicht nur die miserable Zahlungsmoral der Großkopfenden. Die war auch gegeben. Sondern Es war eben so, dieses Finanzsystem war unterentwickelt. Da hat man dann etwa gesagt, ja, natürlich kriegen Sie die 700 Gulden. Hier ist eine Anweisung auf die Stadt Nürnberg. Gehen Sie dorthin, Sie reisen ja in die Gegend, lassen Sie sich die dort auszahlen. Kepler reist nach Nürnberg und sagt, bitte sehr, und dann sagen die, ja, erstens akzeptieren wir die Forderung der kaiserlichen Kasse nicht. Wir schulden allerhöchstens 400 und außerdem sind wir klamm. Also, aber wir wollen ja nicht so sein, Sie kriegen 100, nicht? Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, wenn man seine ordentlichen Einkünfte auf diese Weise zusammenkratzen muss. Ich greife jetzt einfach mal vor. Als Kepler starb, kurz nachdem er da also so Inventar gemacht hatte, stellte sich heraus, Keplers Witwe, Keplers Erben hatten 12.700 Gulden von der kaiserlichen Kasse zu kriegen. Das sind 18 Jahreseinkünfte zu Linz. 18 Jahreseinkünfte. Und gesehen haben Keplers Erben von diesen 12.700 Gulden nicht einen müden Kreuzer. Also das ist schon schlimm. Bitte weiter. Ja, gut, also von Linz weggereist sind sie im Spätjahr, da war ja, das wissen Sie vielleicht, da war der oberösterreichische Bauernkrieg und also kriegerische Auseinandersetzungen. Die Familie Kepler ist zunächst nach Regensburg gereist und Kepler weiter nach Ulm. Er hatte vorher schon wertvolles Papier nach Ulm geschafft für den Druck der Rudolfinischen Tafeln. In Ulm war ein Drucker, der das leisten konnte. Und da hat Kepler ein Jahr lang sozusagen jeden Tag viele Stunden in der Druckerei verbracht, um mitzuhelfen, dass das einigermaßen hinkommt. Und dann? Und da ergab sich dann, das wollen wir immerhin erwähnen, dann war er noch 2 Jahre lang in Sagan im Dienste Wallensteins. Er hatte vorher schon Beziehungen zu Wallenstein und Wallenstein wollte eben auch in seinem Herzogtum so ein bisschen Universität aufmachen und dort hat er ganz ordentlich auch verdient. Weiter. So, jetzt müssen wir ja über Linz reden. Also was hatte er in Linz? Mein Thema heißt ja, was machte er eigentlich in Linz? Nicht? Und da muss man unterscheiden zwischen dem, was er eigentlich tun sollte und dem, was er wirklich tat. Also da müssen wir hin und her. Er hatte formale Rechte und Pflichten, das heißt, er war Diener der oberösterreichischen Stände. Das hatte steuerliche, wichtige steuerliche Gründe. Nicht? Da hat er also viele Steuern nicht zu bezahlen brauchen. Und dann soll er in Studiis Mathematicis, Philosophicis et Historicis den Ständen insgesamt, aber auch den einzelnen Mitgliedern und der adeligen Jugend nützlich und fürträglich sein. Er soll also sein ganzes breites Wissen den Ständen, insbesondere auch der Jugend, zugutekommen lassen, auch als Lehrer. Und als die Stände das Gefühl hatten, der Kerl schafft nicht genug, hat er also zum Beispiel Vergil gelesen mit diesen Lausbuben, was nicht unbedingt Sache eines Mathematikus ist. Aber Kepler konnte fantastisch Latein. Und er hatte auch einen wunderschönen Briefstil, worunter Leute wie ich etwas seufzen. Denn das macht die Sache sehr viel schwieriger, also die Kepler-Briefe zu lesen. So, das sind die Dienstpflichten und jetzt, was hat er wirklich gemacht? Entschuldigung, nochmal zurück, ich war voreilig. Also dann soll er die Rudolfinen fertig machen und eine Karte von Oberösterreich. Und da waren nicht ganz, ja, wohl schon aufgrund von Vermessungen, denn da hatte man dann oft sehr, sehr unsichere so Kartenannäherungen. Auslagenersatz wird zugesichert, das war richtig. Jetzt bitte. So, und was hat er denn wirklich gemacht? Er schrieb 2 Bücher über die Inhaltsbestimmung von Weinfässern. Davon war in seiner Dienstanweisung mit keinem Wort die Rede. Er schrieb das ihm am Herzen liegende große Hauptwerk über Weltharmonik. Davon war in seiner Dienstanweisung mit keinem Wort die Rede. Er schrieb Das steht auch ein bisschen in Zusammenhang mit den Rudolfinischen Tafeln. Er schrieb eine große, in 7 Büchern, eine große Monographie über die kopernikanische Astronomie, die heißt Epitomae, Astronomiae Copernicanae. Das enthält eine kleine Spitze gegen seinen Lehrer in Tübingen. Der hat eine Epitomae Astronomiae publiziert, das war das Lehrbuch. Und da hat er eben, weil man ja eben davon ausgeht, hier sind wir und jetzt ist sozusagen der Ursprung eines Koordinatensystems und wir gucken jetzt, wo die Sterne sind. Und die kopernikanische Theorie, die brauchen wir dazu nicht. Hat er nun eben gesagt, ich mache auch eine Epitomae, aber eine Epitomae Astronomiae Copernicanae. Das ist erst die Sache. Und das ist ein großes Werk geworden. Dann hat er die Rudolfinischen Tafeln fertig gemacht. Gut, das stand in den Dienstpflichten. Und in dem Zusammenhang kam er auf die Logarithmen. Er hat die Neberschen Logarithmen kennengelernt und hat selber eine großartige Logarithmentheorie entwickelt. Und dann hat er Unterricht an der Landschaftsschule gegeben. Ich schreibe zeitweise, es war so, er hatte derartig viele Reisen zu machen, dass man also von geordnetem Unterricht da nicht reden kann. Der Kaiser hat ihn einbestellt als Kalenderfachmann auf den Reichstag und dann musste er eben dauernd rumreisen, entweder um zu seinem Geld zu kommen oder um zu Geld zu kommen für den Druck der Rudolfinen. Denn da brauchte man spezielles Papier und das war teuer. Man brauchte spezielle Lettern, die waren teuer. Und dann war eben noch vor allem, Kepler hat darauf hingewiesen, eigentlich hätte er mindestens einen Gehilfen gebraucht, um diese riesige Rechenarbeit zu leisten. Die hat man ihm nicht bewilligt. Naja, dann hat es halt lang gedauert. So, jetzt machen wir mal weiter. Ja, Linz hatte damals noch keinen Drucker. Kepler hat den ersten Drucker nach Linz gebracht. Das war Johannes Blank aus Nürnberg. Und was Sie hier sehen, ist das Titelblatt des ersten in Linz gedruckten Buchs. Novas Theriometria Doliorum Vinariorum. Ja, neue Stereometrie der Weinfässer. Wie ist es dazu gekommen? Da will ich Kepler mal kurz selber das Wort geben. Also er hatte ja geheiratet, 13, und als guter Hausvater kaufte Kepler im November einige Fässer Wein. Damals war das, denken Sie also bitte nicht, das sei aushausig, das Trinkwasser war damals, das Wasser aus den Brunnen war so erdenschlecht und ungesund. Also man tat gut daran, im Wesentlichen Wein zu trinken. Bier war in der Regel zu teuer, oder ja gut, man hat es auch getrunken, und Most gab es nicht. Es gab ja fast kein für Most geeignetes Obst. Also man brauchte Wein, und das in großen Quantitäten. Der Wein war übrigens nicht so stark. Also der Reformator von Württemberg hatte als Bestandteil seines Gehalts ein Deputat von 7000 Liter Wein pro Jahr. Naja, gut. Ja, also, Kepler schreibt da 4 Tage. Er hat Fässer gekauft und die sind da unten im Keller verschwunden. 4 Tage hernach kam nun der Verkäufer mit einer Messrute, die er als einziges Instrument benutzte, um ohne Unterschied alle Fässer auszumessen. Ohne Rücksicht auf ihre Form zu nehmen oder irgendwelche Berechnungen anzustellen. Er steckte nämlich die Spitze eines Eisenstabs, das ist hier angedeutet. Die Spitze eines Eisenstabs in die Einfüllöffnung, das nennt man das Spundloch, des vollen Fasses schief hinein bis zum unteren Rand der beiden kreisförmigen Holzdeckel, die wir in der einheimischen Sprache die Böden nennen. Wenn dann beidseits diese Länge vom obersten Punkt des Fassrunds bis zum untersten Punkt der beiden kreisförmigen Bretter gleich erschien, also da muss ja aufpassen, dass das Ding einigermaßen eben liegt. Dann gab er nach der Marke, die an der Stelle, wo diese Länge aufhörte, in den Stab eingezeichnet war, die Zahl der Eimer an, die das Fass hielt, und stellte dieser Zahl entsprechend den Preis fest. Und das kam Kepler also nun schon Spanisch vor. Denn da musste doch irgendwie die Form des Fasses eingehen in diese Berechnung. Das nannte man ja Visierkunst und da hat er drüber nachgedacht. Er hat zunächst ein kleines, zu Weihnachten für seine Gönner, die ihm da zur Stelle in Linz verholfen haben, ein kleines Ding geschrieben. Das hat er verschickt. Und dann sollte das in Augsburg gedruckt werden und da blieb es ein Jahr liegen und dann kam es zurück. Nee, man ist an dem Druck nicht interessiert. Zum Glück. Denn dieses erste Schriftle war also gerade falsch. Da hatte er so im Eifer einen Unsinn geschrieben. Das hätte ihn jämmerlich blamiert. Und nun hatte er aber Gelegenheit, das nochmal durchzuarbeiten. Und daraus wurde ein grundgelehrtes Buch. Hauptergebnis oder einige Ergebnisse daraus sind zunächst einmal, wenn ich nur Fässer einer ganz bestimmten Form habe, also wo alle Abmessungen im gleichen Verhältnis stehen, dann kann ich sehr wohl mit einer solchen Visierrute messen und die Visierrute muss eine kubische Einteilung haben, also wenn Sie diese eine Rute da im größeren Fass sehen, da geht's, das geht 1 und dann nicht, also 1, da, wenn 1 und dann nicht 2, sondern 2 mal 2 mal 2, das ist 8. Und dann nicht 3, sondern 3 mal 3 mal 3, das ist 27. Also 2 hoch 3 und 3 hoch 3. Das ist nicht so zu verstehen, als ob jetzt da ein Eimer Wasser drin, ein Eimer Wein drin wäre, wenn das nur bis zur ersten Marke voll wäre. Also das Problem des nicht ganz vollen Fasses hat Kepler nicht lösen können. Was er dazu schrieb, ist wertlos, das muss man halt sagen. Sondern es ist so gemeint, wenn ich diese Rute in ein Fass stecke und ich habe oben 1, dann ist es ein Eimer, ich habe oben den 8, dann sind es 8 Eimer und so weiter. Und das sind also zwei exakt ähnliche Fässer nebeneinander gemalt. Das ist übrigens also aus der deutschen Fassung seines Buchs. Er hat nämlich dann also als guter kann man schon auch sagen, als guter Geschäftsmann dann gleich eine deutsche Fassung gemacht. Das nannte er die uralte Messekunst Archimedes. Und die war gedacht so für Bürgermeister und für solche Leute, die da ein bisschen, ja, die brauchen keine Beweise, aber sie müssen wissen, wie sie das auszumessen haben. Und während die Nova Stereometria ist ein hochgelehrtes Werk, das in seinen Schlüssen sehr nahe kommt an der modernen Integralrechnung. Die war ja damals nicht erfunden, die ist durch Newton und Leibniz erst rund 70 Jahre später erfunden worden. Das war also wirklich eine große Leistung. Es gibt auch eine Formel, die sogenannte Keplersche Fassregel, die will ich jetzt nicht erklären. Bei den Fässern ist es ja so, warum sind die kreisrund? Aus dem ganz einfachen Grund, weil man sie so rollen kann. Nicht? Sobald die elliptisch werden, na, hurgelt das wird dann sehr schwierig. Außerdem müssen sie die Dauben müssen gekrümmt sein, das macht man in der Hitze, damit man diese Reifen aufschlagen kann. Nicht? Die werden draufgeschlagen, das können Sie. In meiner Kindheit könnte man das noch sehen, beim Küfer. Das presst dann diese Fassdauben zusammen. Und jetzt also die Resultate. Erstens, wenn man sich auf eine Form der Fässer einlässt, also zum Beispiel auf die österreichischen Fässer, das sage ich gleich, wie die sind. Auf die österreichischen Fässer, dann kann man eine Messrute für österreichische Fässer verwenden. Das stimmt dann auch. Ein Eimer ist übrigens, da kann man auch drüber streiten, was ist ein Eimer. Also in Österreich war lange Zeit ein Eimer etwa 60 Liter. Kepler hat für die Ulmer einen Messkessel gemacht, da ist ein Eimer 168 Liter. Und die Württemberger hatten im 19. Jahrhundert einen Eimer, der fasste 300 Liter. Also Sie können wählen. Aber Hauptsache, man muss sich darüber einigen, was man mit Eimer meint. Gut. Da kann man also mit einer solchen Messrute arbeiten. Zweitens hat er gezeigt, das österreichische Fass ist optimal. Okay. Nämlich, unter den Fässern mit der gleichen Visierlänge ist das österreichische, fasst das österreichische Fass am meisten. Das österreichische, da gibt es einfach eine einfache Handwerksregel. Bodendurchmesser zu Daubenlänge wie 2 zu 3. Also halbe Daubenlänge ist dann 2 zu 1,5. Und da die Dauben ja etwas überstehen, kann man also sagen, etwa 2 zu Wurzel 2 oder 2 zu Wurzel 2 oder Wurzel 2 zu 1. Das ist das Verhältnis der Diagonale zu der Seite im Quadrat. Das kann man an Figuren sehr leicht machen. Das ist das österreichische Fass. Gut. Und es ist so, wenn in der Nähe eines Maximums spielt es keine Rolle, wenn Sie da ein bisschen am Argument rumfummeln. Das ist nämlich auch noch ein Problem. Wenn man rheinische Fässer hat und man misst nicht genau, dann ist das gleich grottefalsch. Wenn man österreichische Fässer hat und misst nicht genau, spielt es kaum eine Rolle. Also 0,1 für Oberösterreich, nicht wahr? Gut, weiter, bitte. Ja, ich will Ihnen das doch noch zeigen. Gucken Sie mal, das ist der untere Teil des Titelblatts, ist also erschienene Linzii. Das ist ja ein Genitivus Locativus in Linz. Und Excudebat Johannes Blancus heißt, gedruckt hat das Johann Blank. Und dann kommt Sum Tibus Autoris, das heißt im Selbstverlag. Er hat nämlich niemanden gewonnen, der die Druckkosten vorstreckte. Er musste das selber machen. Man hat da überhaupt, also, ja, man hat unterschieden zwischen Druckern und Buchhändlern, Buchführern, das waren fahrende Buchhändler. Und dann gab es eben die Verleger und es gab die Kombination Druckerverleger, Buchhändlerverleger, zum Beispiel der berühmte Freiherr von Kotha, der Verleger von Goethe und so weiter, war ein Buchhändlerverleger in Tübingen. Und hier also Johannes Blancus war Drucker, Verleger, das war halt so, sein Hauptautor war Kepler und der hat halt gesehen, wo das Geld herkriegt. So schlicht und ergreifend war das. Und als dann das Haus von Blank abbrannte und auch hier die Verhältnisse untragbar wurden, ist Blank dann auch wieder weggegangen. Das hielt nicht vor. Die Bücherstadt Linz, das war Zukunftsmusik. Bitte? Ja, und jetzt komme ich zur Weltharmonik. Ich sagte ja, also das ist etwas banal gesagt, für Kepler ist die ganze Welt eben verstehbar als ein System von Harmonien, von harmonischen Verhältnissen. Und daran hat Gott seine helle Freude nicht. Der Theologe Barth hat mal gesagt, also wenn Gott bei sich selber sei, dann höre er keinen Bach, sondern Mozart. Und Kepler hätte gesagt, also wenn Gott bei ihm selber ist und sich unterhalten will, dann treibt er Geometrie und nicht Theologie. Ja, gut, im ersten Buch dieser Harmonices Mundi Libri Quinque, das heißt also 5 Bücher der Weltharmonik, im ersten Buch werden die regulären und die halbregulären Körper geschildert, die nicht so ausgezogenen, das sind die 5 platonischen und die spielen eine Rolle, die erklären nämlich, ja, also Kepler hat sich das so vorgestellt, wenn man, dass die Planeten auf, die Sonne ist in der Mitte, streng kopernikanisch, und dann laufen darum die Planeten auf irgendwelchen Schalen, die eine endliche Dicke haben, also die können da drin ein bisschen hin und her wackeln, weil es keine ganz exakten Kreise sind, das wusste er damals auch. Und die Schalen sind so ineinander verschachtelt, dass zwischen je 2 Schalen einer dieser platonischen Körper eingeschlossen ist. Auf die Weise ist klar, wie die Planetenabstände sind. Das stimmt überraschend gut, obwohl es natürlich, also Gott muss sich etwas anderes ausgedacht haben, denn es gibt ja sehr viel mehr Planeten als nur die 6 klassischen, aber damals war das eben so. Dann hat er entdeckt weitere Körper, das sind zum Beispiel diese 2 Sternkörper, die Sie da in der Mitte sehen. Das ist das, entweder geht man aus von einem Dodekaeder und setzt dann da so Zacken auf, indem man, das geht einfach so, dass man die, die Grenzflächen vor, ausdehnt und dann eben das entsprechende wegschneidet. Und das kann man auch mit dem Icosaeder machen. Es gibt noch einmal zwei solche Sternkörper, die hat Poinsot entdeckt, lang nach Kepler. Und dann hat Kepler auch schon in Prag Körper entdeckt, die aus Rhomben zusammengesetzt sind. Einer dieser, das ist Rhombendodekaeder, die sind dann also rechts. Eines davon, das Rhombendodekaeder, trägt bei zur Bienenwabe. Und da hat er dann eben gesagt, das ist ja später dann in der Aufklärung eine Bienentheologie, er hat eben gesagt, da seht ihr, Gott hat die Biene so geschaffen, die macht sich mit einem Minimum an Wachs ihr Gehäuse. Und das ist so gemacht, dass das ohne Leerstand aufeinander passt. Also das ist es der Gegenstand des zweiten Buchs. Und ja, ich will noch sagen, im fünften Buch gibt es das dritte Keplersche Gesetz. Das sagt Folgendes: Die Quadrate der Umlaufseiten geteilt durch die dritten Potenzen der mittleren Sonnenfernen sind konstant für alle Planeten. Das ist natürlich eine ganz ungeheure Entdeckung. Die kann man dann später aus Newtons Buch Principia ableiten mit einer gewissen Modifikation. Das ist also die Weltharmonik. Bitte weiter. Ja, und jetzt kommen wir zu den rudolfinischen Tafeln. Da werden Sie sagen, um Gottes Willen. Gottes Willen, das ist ein Titelblatt, nicht? Da braucht man ja eine halbe Stunde, bis man das überhaupt liest. Worauf es mir ankommt, wer ist fettgedruckt? Kaiser Rudolf. Zweitens, Tycho. Und unten, naja, kommt er auch noch vor, Kepler. Das ging so weit, dass Tychos, es gab einen Vertrag über die Benutzung der Daten von Tycho mit Tychos Erben. Die haben ihm zum Beispiel dreingeredet, wie Tycho gekleidet sein muss auf dem Titelkupfer. Solche Sachen. Und die hatten die Frechheit, das muss man einfach sagen, die hatten die Frechheit, die Widmung an den Kaiser zu verfassen. Nicht? Kepler hat über 25 Jahre an dem Buch gearbeitet und noch einmal ein Jahr an der Drucklegung. Und diese Leute sagen, ja, unser Vater war halt auch ein großer Kerl. Ja, bitte weiter. Ja, es wäre ein ganzes Kapitel für sich nun zu fragen, wie kommen hier jetzt die Logarithmen ins Spiel. Man hatte, es ist ja so, wenn Sie multiplizieren, komplizierte Zahlen multiplizieren, ist das recht mühsam. Addieren ist sehr viel leichter. Und deshalb hatte man schon vor Kepler durch Johannes Werner eine Methode, die sogenannte Postapherese, die es erlaubt, Multiplikationen auf Additionen zurückzuführen. Genau das leisten auch die Logarithmen nur sehr viel einfacher. Und als Kepler draufkam, als er mit dem Werk von Nepper bekannt wurde, hat er gesagt, die Logarithmen müssen in meine Tafeln rein. Und hat noch einmal also wild gerechnet. Und das hat er dann auch tatsächlich geschafft. Sein Freund in Tübingen, Wilhelm Schickhardt, der schon die Entwürfe geliefert hat für die Figuren in den Harmonicae Mundi, der hat eine ganz andere Idee gehabt. Und da gibt es einen Brief von 1623, in dem Schickhardt sagt, also ich sage es gleich deutsch, was du rechnerisch machst, das mache ich mechanisch. Nicht, Kepler hatte die Idee, mit Logarithmen die Rechnung zu vereinfachen, eher mit Mechanik. Und es war dann im Effekt so, darüber gibt es auch kluge Arbeiten, dass die Logarithmen lange Zeit dem mechanischen Rechnen deutlich überlegen waren. Heute ist ganz anders, aber da haben wir eben auch Taschenrechner und das ist dann eine Sache für sich. So, jetzt will ich mal damit aufhören.
Herzlichen Dank. Ich möchte gar nicht so sehr von meiner Seite Fragen stellen, sondern gleich mal in die Runde schauen und...
Ja, bitte, bitte. Wer Sie haben mich gar nicht unterbrochen.
Mir sind einige Sachen auf den Mund gelegen, aber Sie haben dann vieles wieder erklärt.
Ja, bitte.
Wann ist Ihre Faszination in Kepler eigentlich entstanden? Weil Sie haben ein breites Wissen, Sie bringen es uns näher, auch mit dem Gefühl dieses Zeitalters, das wir ja sehr oft vergessen in der wissenschaftlichen
Betrachtung. Ja, ach, das ist eigentlich alt. Ich habe Ihnen ja vorher erzählt, mein Vater war Doktorand bei Brill, und Brill hat sehr, sehr wesentlich sich dafür eingesetzt, für die wissenschaftliche Kepler-Ausgabe. Und der letzte öffentliche Vortrag Alexander von Brills, den er mit 89 hielt in der Dienstagsgesellschaft in Tübingen, war zum Erscheinen der Übersetzung der Astronomia Nova. Also ich meine, von daher ist das irgendwie in der Familie gewesen, man hat halt gesagt. Also es ist interessant, also da hat mich nicht irgendwie mal besonders überfallen. Also das war eigentlich, vielleicht ist natürlich auch, man ist ja nicht weit von Weilderstadt und man hat alle möglichen Kepler-Erinnerungen, dass das ein bedeutender Mann war, das war mir eigentlich schon lange klar. Ja.
Gibt es Fragen von Ihrer Seite?
Vielleicht ganz kurz, um Herrn Bentsch nicht zu einseitig hier stehen zu lassen, sozusagen. Wir kennen uns seit relativ kurzer Zeit, seit 1968. Für deine Sichtweise ist das relativ kurz. In dieser Zeit ist es so, dass ich ihn kennengelernt habe, zunächst einmal als ganz hervorragenden Algebraiker. Wir haben beide dieselbe Passion, nämlich das Studium einer gewissen Klasse algebraischer Strukturen, die, könnte man kurz sagen, nichtlineare Phänomene beschreibt. Und die wichtigsten und grundlegendsten Arbeiten in dieser Theorie stammen von Herrn Bentsch in den 60er Jahren hauptsächlich und des 20. Jahrhunderts, das ist das noch so sagen, seine Interessen gehen über alle Jahrhunderte hindurch. Mhm. Und in dieser Zeit hat er sich einen Ruf erworben als führender Algebraiker in diesem Gebiet dieser algebraischen Strukturen in der Welt. Und erst später bin ich darauf gekommen, wie toll er weiters noch andere Gebiete beherrscht. Und eins dieser Gebiete ist Geschichte der Mathematik, und viele, viele andere Dinge in der Historie, die für mich ganz unglaublich sind. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, als er zum ersten Mal in Linz war, ich weiß gar nicht mehr wann das war, es war so Ende der 70er Jahre, glaube ich.
Ja, vielleicht eher früher sogar.
Oder Mitte der 70er Jahre. War so, ich wollte ihm Linz zeigen und das ist dann umgedreht worden. Er hat mir Linz gezeigt. Er hat es dann überall erzählt, was an welchem Altarbild zu sehen ist, von welchem Künstler das ist. Ich war so beschämt. Das liegt mir heute noch in den Knochen. Ich bewundere einfach die Vielseitigkeit und die Profundheit des gesamten Wissens von Herrn Bentsch. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass er heute hier bei uns ist.
Möchten Sie Fragen stellen?
Ja, bitte, bitte. Ja, bitte.
Hat Kepler seinen Namen immer gleich geschrieben?
Nein.
Oder hat er gewechselt zwischen 1 und 2p?
Er hat gewechselt zwischen 1 und 2p und man hat sich in der Kepler-Forschung auf 1 geeinigt. Es gibt aber auf 1p geeinigt. Es gibt aber einen Forscher, der also mit konstanter Bosheit 2p verwendet. Und das war, solange die Programme noch nicht so gut waren, war das ein bisschen ärgerlich. Nicht, wenn Sie im Internet gucken, unter Kepler, mit 1 oder 2p macht das halt einen Unterschied. Heute ist das so, dass dann das Programm von vornherein sagt, also wenn Sie Kepler mit 2p schreiben, dann fragt das, meinen Sie Kepler mit 1p. Nicht?
Ich hätte noch eine zweite Frage, bitte.
Das war, nur den Satz noch. Also das war ja eben überhaupt ganz schwierig. Bei dem Schickhardt ist es so, der Schickhardt ist Neffe eines berühmten Baumeisters. Den Onkel schreibt man C-K-H-A-R-D-T. Und den Mathematiker und Orientalisten und so weiter schreibt man mit C-K-A-R-D. Und was heißt schreibt? Man hat sich darauf geeinigt in der Forschung. Sie wollten noch mehr fragen.
Kepler wird ja nicht der einzige Mathematiklehrer an der Landschaftsschule gewesen sein. Ist er ersetzt worden, wenn er auf Reisen gewesen ist, oder war Mathematik gar kein Pflichtgegenstand?
Das ist eine gute Frage, die ich nicht ganz so... Ja, also ich will mal so sagen, also Mathematik war bei in diesen Schulen nicht so hoch geschätzt. Ich glaube nicht, dass man da, wo hätte man da auch gleich eine Vertretung haben sollen. Also vermutlich war es halt so, dass er gelehrt hat, wenn er da war. Und wenn er nicht da war, waren die Schüler vermutlich gar nicht so unglücklich.
Komisch. Hat sich irgendwie nicht verändert. Gibt es ganz hinten eine Frage?
Danke. Heute ist in den Nachrichten ein Interview mit Philipp Glass gestanden, wo er von der intellektuellen Wüste Linz irgendwie gesprochen hat zu Keplers Zeiten. Können Sie das nachvollziehen oder ist das an den Haaren herbeigezogen? Wie war der intellektuelle Diskurs zu dieser Zeit?
Das ist eine sehr heikle Frage. Ich bin hier zu Gast. Also, man muss zunächst einmal doch sagen, Kepler hat sehr darunter gelitten, dass er schon kurz nach seinem Aufzug hier vom Abendmahl ausgeschlossen wurde, wegen seiner Bedenken gegen gewisse Lehren der Konkordienformel. Übrigens war der Mann, der ihn ausschloss, auch ein Württemberger. Was war, den hat man auch aus Tübingen bezogen, den Kerl, den Hitzler. Und also manche Leute schreiben, ja, sei doch eine große Umstellung gewesen für Kepler aus der Weltstadt Prag in die doch relativ kleine Stadt Linz. Ach du liebe Zeit. Also ich denke, es gab schon ein paar gute Leute im Umkreis der Ständeschule. Es war natürlich auch so, ein Mann wie Kepler hatte ja einen derartigen Briefwechsel und Verbindungen in alle Richtungen. Also das konnte dem relativ egal sein. Und hinsichtlich des kulturellen Lebens hat man damals natürlich auch andere Ansprüche gestellt. Also natürlich war Linz eine relativ kleine Stadt. Und es ist einfach... Ich würd nicht sagen, dass das so furchtbar penetrant provinziell war. Nein. Aber es war immerhin so, zum Beispiel so, es gab keinen Drucker. Den hat Kepler hierher gebracht. Nicht? Ja, naja, das war wichtig. Das war wichtig und ja, und es gab sicher unter den Mitgliedern der Stände durchaus interessierte Leute, die als Gesprächspartner in Frage kamen. Ja.
Gibt es Fragen Ihrerseits? Jetzt schon? Ganz im Ecken.
Bitte.
Weiß man, wo diese Druckerei installiert war? Ich habe mal gelesen, die sei hier im Haus im Erdgeschoss gewesen.
Moment, es war wohl so. Man hat eine Zeit lang gemeint, dass Planck und Kepler im gleichen Haus wohnen. Das hat sich aber dann doch als unrichtig herausgestellt. Also man überliefert es die Lederergasse, aber die ist wohl identisch mit der Rathausgasse, mit der heutigen Rathausgasse. Nein, oder ist es nicht so? Ist nicht so. Nee. Also okay. Ja, das Haus ist abgebrannt, aber man weiß so gewiss, man hat so gewisse Hinweise, wo das Haus war, aber also genau lokalisieren lässt sich nicht.
Fragen Ihrerseits?
Waren die Logarithmen in Keplers Rudolfinen die erste größere Veröffentlichung der Logarithmen?
Nein. Also es gab zunächst die Logarithmenschrift von Nepoch, die Kepler bei einem Besuch in Prag kennenlernte Und was er darüber schrieb, war grottefalsch. Also er hat zunächst mal die Sachen völlig missverstanden und erst dann im zweiten Anlauf richtig die Sache richtig kapiert. Dann hat Bürgi, mit dem Kepler durchaus zu tun hatte und den er auch kannte, muss sich auch Überlegungen in dieser Richtung gemacht haben, bloß saß der auf seinen Resultaten, also wie der Zwerg auf dem Schatz. Der hat überhaupt nichts rausgelassen und Kepler war auch ein bisschen böse, dass der Bürgi da nicht doch auch ein bisschen offener war. Kepler selber war ein außerordentlich offenherziger Mann und hat seine Resultate bereitwillig mitgeteilt. Kepler hat relativ schnell erkannt, wie das mit den Logarithmen zu gehen hat und hat dann eine eigene Logarithmentheorie entwickelt und eben auch eine Hilias Logarithmorum, also 1000 Logarithmen ausgerechnet. Und an sich sind die Kepler-Logarithmen besser als die Neberschen. Das kann man sagen. Es sind bis auf gewisse Faktoren sind natürliche Logarithmen. Und kurz ehe die Rudolfinen in Druck gingen, wurde er bekannt mit den Brickschen Logarithmen, die ja eben diesen großen Vorteil haben, dass sie die Basis 10 haben. Von Basis war damals überhaupt noch nicht die Rede, das hat man irgendwie anders gemacht. Man hatte ja auch im Grunde noch kein Gleitkomma oder sowas, aber wenn Sie eine Zahl mit 10 multiplizieren, dann addieren Sie die ganze Zahl 1 zum Logarithmus und das ist außerordentlich praktisch. Nicht? Und deshalb, heute wird mehr so für zahltheoretische Zwecke werden die natürlichen Logarithmen benutzt. Und Kepler hat erkannt, dass das eigentlich das Wahre ist, dass er das machen sollte. Aber ihm war auch klar, dass er das nicht mehr schafft. Er war Ende 50 angegriffen, die Zeitläufe waren schlecht, der Krieg war weit fortgeschritten und es lag ihm auf der Seele, die Rudolfinen müssen jetzt gedruckt werden. Und das hieß eben, ich kann jetzt nicht noch auf die Brickschen umstellen, sondern ich bleibe bei meinen Kepler im Grunde ja natürlichen Logarithmen. Und es gibt die Meinung, die ich nicht teile, aber es gibt immerhin die Meinung, dass die Verwendung der natürlichen Logarithmen in den Rudolfinen diesen Logarithmen, also zur Basis E, ein ungebührlich langes Leben beschert hätte. Das ist sicher nicht richtig. Aber jedenfalls, also die Rudolfinen haben Logarithmen dieser Art. Und was sicher war, diese vorher bestehende Methode der Postaferese, die war damit weg vom Tisch. Aber jetzt will ich nicht erklären, was Postaferese ist. Das kann man mit einer Tafel leicht machen, aber das ist ja gut.
Ja, die bitte, Dame, ja. Gerne.
Herr hinten. Wie groß war so die Auflagengröße von so einem Druck?
Meines Wissens war.
Die Lektoren oder die das kontrolliert haben nochmal?
Also um das Zweite zuerst zu sagen, Lektoren gab es nicht, sondern man hatte eben, ja, also vor allem die Autoren, die haben gearbeitet wie wild. Im Falle von Keplers Erstling, dem Mysterium Cosmographicum, war sein Lehrer Mestlin, der war also Wochen, wenn nicht Monate, in der Druckerei, die neben seinem Haus war. Das kann man in Tübingen sehr schön zeigen, wo das war. Das war die Gruppenbachsche Druckerei. Und da musste eben doch der Professor selber wirklich sich um jeden Dreck kümmern. Und auch darum, dass vernünftige Typen herkommen und so fort. Korrektoren oder Lektoren oder dergleichen, das ist Zukunftsmusik, 200 Jahre vielleicht, nicht? Jetzt Auflage. Also meines Wissens haben die Rudolfinen eine Auflage von 1000 gehabt. Das ist ziemlich viel. Der Preis war 3 Gulden, das hat der kaiserliche Bücherkommissar festgelegt. Aber, das war übrigens natürlich auch eine Methode, um zu Geld zu kommen. Man schenkt ein Exemplar, zum Beispiel dem Raderstadt Esslingen. Und dann hatten die gebührend gerührt zu sein und ein Gegengeschenk zu machen, das natürlich keine 3 Gulden war, sondern 20, und ein Essen zu geben. Und auf die Weise ist Kepler rumgereist und hat also etwas geschnurrt.
Ich wollte fragen, was
ist aus den Kindern von Kepler geworden. War da vielleicht auch ein Genie dabei?
Um das Letzte zuerst zu sagen, nein. Sein Sohn Ludwig war Arzt in Königsberg. Und dann gab es noch eine Tochter Susanna und eine Tochter Cordula, die war verheiratet in Wien. Insgesamt hatte er also einen Haufen Kinder. Er hatte 5 aus erster und 7 aus zweiter Ehe. Aber die sind fast alle sehr früh gestorben. Und es ist also eine spannende Frage, ob es heute noch Nachkommen von Kepler gibt. Also da gibt's mehrere Familien in Württemberg zum Beispiel, die also heftig behaupten, von Kepler abzustammen. Oder wenigstens von seinem Bruder Christoph. Ja. Das wäre ja auch schon was, ne? Ja, bitte.
Ich bin noch etwas am Wein interessiert. Bei den anderen Weinfässern, den nicht österreichischen, wie fehlerhaft war dieser Stab, der diagonal hineingesteckt worden ist, bei diesen Fässern?
Da muss ich passen, aber also ich kann bloß sagen, das hat Kepler nicht interessiert. Die sind selber schuld. Die sind selber schuld, wenn sie so liederliche Fässer nehmen. Nicht? Ihn hat interessiert, also die Verhältnisse hier und in der uralten Messekunst ist er ja auch voll des Lobs. Also was die Österreicher doch für nette Leute seien und für hübsche Frauen es da gibt und überhaupt, ja. Also auch ein Kepler konnte schmeicheln.
Deine Frage in der Mitte?
Mhm. Ja, bitte.
Zum Logarithmus eine Frage. Der Rechenschieber vom vergangenen Jahrtausend, gab es den zu Keplers Zeit?
Nein, später geschaffen? Nein, das ist eine Erfindung etwa, ich würde mal sagen, Ende 19. oder so, um 1900. Aber es war also zu meiner Studienzeit, gab es eine Vorlesung Nomographie und das war im Wesentlichen Einführung in die feinere Theorie und Praxis des Rechenschiebens an der Technischen Hochschule zu Stuttgart. Also das war eine große Sache, aber das war damals also noch nicht. Nein, mit Sicherheit nicht.
Fragen? Ja, gut. Mir würde auch interessieren, und jetzt ist es ja sehr einfach im Informationszeitalter über Personen Bescheid zu wissen. Wie bekannt war Kepler in seiner Zeit? Also wer konnte von ihm überhaupt was wissen?
Ja,
und jetzt
es tut mir leid, ich habe damals nicht gelebt. Aber sicher ist, er war, ich meine, einfach schon die Stellung eines kaiserlichen Mathematikus hat ihm im bürgerlichen Kreisen schon ein sehr hohes Ansehen verschafft. Und uns ist dann auch sehr bald, wir haben alle möglichen Leute, die eigentlich von Astronomie nichts verstehen, Gedichte über ihn gemacht und so. Wie bekannt war er? Unter den Leuten, die sich für Astronomie interessiert haben, sicher außerordentlich, ja. Ja, ganz sicher.
Ganz sicher.
Dieser Herr, bitte.
Warum hat Kepler Linz verlassen? Nach meinem Wissensstand wurde er im Zuge der Gegenreformation direkt vertrieben.
Es ist so, da kamen mehrere Dinge zusammen. Es gab ja vom Spätjahr 25 dieses Reformationspatent von Kaiser Ferdinand II., das also mit einem Schlag verbot, jede Art von evangelischer Schule, jede Art von evangelischer Predigt da hat. Und die evangelischen Prediger hatten die Erblande der Habsburger zu verlassen, und zwar innerhalb kurzer Zeit. Kepler war als kaiserlicher Mathematikus da, er war ja merkwürdigerweise kaiserlicher Mathematikus von Ferdinand II. Und von ihm ausdrücklich bestätigt. Der war da etwas ausgenommen, aber, er hatte seine Dienstwohnung im Landhaus und per 1.1.26 haben die Kommissare, das waren in der Regel Jesuiten, die Bibliotheken der dort wirkenden Lehrer und der dort Lebenden versiegelt, auch Keplers Bibliothek. Und er durfte nur die Bücher rausnehmen, die er unmittelbar brauchte zu seiner Arbeit. Und dann hat er, und das ist eben auch wieder, finde ich eigentlich schön, Kepler hatte auch Freunde unter den Jesuiten, zum Beispiel den Paul Guldin. Und dem hat er sein Leid geklagt und der Pater Guldin war ein prächtiger Mensch und dann übrigens ein großartiger Mathematiker. Und der hat Fäden gezogen und dafür gesorgt, dass Kepler also einigermaßen seine Bibliothek hat verwenden können. Es war klar, dass für die Familie Kepler war ihres Bleibens in Linz nicht. Linz war ja auch 26 eingeschlossen von den Bauern und. Also die Verhältnisse wurden hier immer schlechter. Aber es kam eben hinzu, es kam überhaupt nicht in Frage, dass Planck die Rudolfinen druckt. Das hat den völlig überfordert. Die Rudolfinen mussten gedruckt werden auf besonders gutem Papier, ein derartig aufwendiges Zahlenwerk, Tafelwerk musste auf besonders gutem Papier gedruckt werden. Und da gab es eben nun eine Druckerei in Ulm. Und das hat dann eben natürlich dazu veranlasst den Wegzug. Also, glaube ich, am 20. November sind die Keplers weggezogen mit Sack und Pack. Man kann sagen, sie sind vertrieben worden, aber es ist eigentlich ein bisschen kurz gesagt. Übrigens, dieser Guldin, also das müssen wir nochmal sagen, das war ein hochinteressanter Mann. Der stammte aus St. Gallen, war von Haus aus Jude, ist dann zum katholischen Glauben übergetreten und wurde Jesuit. Der hätte den Kepler allzu gern also in die katholische Kirche zurückgeholt. Und da war Kepler also eisern. Das tat er nicht. Er hat etwa gesagt, ich bin ja im Grunde katholisch, weil er dachte von der allgemeinen Kirche her, die nun eben sich streitet und verschiedene Lehren hat. Also ich bin katholisch, aber ich bin eben Anhänger der Augsburger Konfession, was das Grunddokument der Lutheraner ist. Aber das ist ein Thema für sich. Nur, ich wollte eben nur sagen, der Guldin war ein ganz großartiger Mann und hat Kepler zum Beispiel in diesem Falle mit Sicherheit außerordentlich geholfen. An anderer Stelle, wo es um die Stereometria ging, die hat er kräftig verrupft. Aber das war, ich meine, sachliche Kritik ist doch ein Freundschaftsdienst, oder nicht?
Kepler war eher ein Wirtschaftsflüchtling.
So kann man sagen, ja, so kann man sagen, ja. Also dem Guldin hat Kepler auch 1621 diesen Grazer Katalog geschickt. Graz deshalb, weil es auf der Universitätsbibliothek in Graz liegt, das ist das einzige von Kepler stammende Verzeichnis seiner Schriften. Das ist nicht komplett, aber ziemlich komplett. Und das tat er, weil Pater Guldin sich unter Umständen für ihn einsetzen konnte, dass er woanders eine Stelle kriegt.
Fragen ganz hinten?
Bitte, ja.
Hat das Schicksal seiner Mutter mit seinem Weggang zu tun?
Das habe ich akustisch nicht verstanden. Können Sie es bitte nochmal sagen?
Hat das Schicksal seiner Mutter mit seinem Weggang zu tun?
Nein. Die Mutter war da längst tot und der Hexenprozess war in der Weise ausgegangen, dass Herzog Johann Friedrich von Württemberg eben gesagt hat, jetzt ist Schmuck. Die Frau ist als unschuldig anzusehen, aber ich meine, das war ein Freispruch zweiter Klasse oder dritter Klasse. Also Sie wissen ja, Keplers Mutter ist als Hexe angeblich, wissen Sie nicht? Das ist aber ein schweres Versäumnis von mir. Also, Keplers Mutter war eine verbitterte Witwe, das muss man einmal sagen. Sie hatte ein schweres Leben und sie war geschwätzig und sie war neugierig. Und das sagt auch Kepler ganz offen. Und sie war ein Kräuterweib. Und solchen Leuten hat man gerne ein bisschen Hexerei angehängt. Zunächst gab es einen Beleidigungsprozess der Keplerin gegen eine Frau. Und dann hat die den Spieß umgedreht und hat gesagt, nein, die ist eine Hexe. Und das ging also ziemlich schwierig. Kepler hat etwa ein Jahr seiner Biografie mit der Verteidigung seiner Mutter zugebracht. Da war er dann, der Bruder Keplers hat veranlasst, dass der Prozess von Leonberg nach Güglingen verlegt wird, weil man in Leonberg, wo die alte Keplerin wohnte, keinen fairen Prozess erwarten konnte. Und weil Christoph Kepler, der Zinngießer, dieser Bruder, weil der Angst um seinen guten Ruf hatte, das war ein Schisshas. Aber weiß drum. Aber Kepler hat mit außerordentlichem Geschick diese Verteidigung besorgt. Er hat alle seine Fäden gezogen. Ich meine, da spielten auch eben seine gelehrten Verbindungen zu allen möglichen Spitzenjuristen eine Rolle. Wenn er so ein kleines Männle gewesen wäre, hätte er das nicht tun können. Da ist wirklich alles aufgeboten worden, um die Keplerin frei zu bekommen. Aber das war natürlich, es war so, wäre sie verurteilt worden, das hätte das also mit Sicherheit den Feuertod bedeutet. Und er wäre gesellschaftlich ziemlich geächtet gewesen. Also als Sohn einer überführten und exekutierten Hexe schwer vorstellbar. Und das ging hochdramatisch. Im Oktober 1621 hat man die Terizio angewandt. Entschuldigung, ich fange mal noch anders an. Also die damalige Strafprozessordnung war im Grunde darauf ausgerichtet, ein Geständnis zu erreichen. Und sagen wir ruhig zu erzwingen und sagen wir ruhig nötigenfalls auch eben herbeizufoltern. Und die Terizio, bestand darin, dass man die Keplerin in die Folterkammer führte und der Scharfrichter hat ihr also peinlich genau erklärt, wie man ihr da die Knochen brechen und so weiter. Ganz schauderbar. Wenn sie nicht endlich gesteht, dass sie eine Hexe ist. Und dann hat sie, und das hat sie wahrscheinlich gerettet, dann hat sie sich also laut weinend auf den Boden geworfen und gesagt, man solle mit ihr machen, was man wolle, sie hätte nichts zu gestehen. Und das hat dann den Herzog und seine Rede veranlasst zu sagen, also Schluss. Die Frau hat, also es war auch Keplers Argument, wenn die Frau unter diesen äußersten psychischen Belastungen nichts zu gestehen hat, dann hat sie wirklich nichts zu gestehen. Und dann ist sie also freigesprochen worden. Aber immerhin, die Stadt Leonberg musste 40 Gulden Gerichtskosten zahlen. Und, glaube ich, Christoph musste 10 zahlen. Irgendjemand musste 20 zahlen. Also, und Kepler selber hat eine Aufstellung gemacht, natürlich für die zu erwartende Erbauseinandersetzung, dass ihn die Verteidigung seiner Mutter 900 Gulden gekostet hat. Das ist mehr als ein Linzer Jahresgehalt. Bitte?
Kepler wollte ja immer wieder nach Tübingen zurück. Mhm.
Können Sie vielleicht noch ganz kurz warten, bis das Mikrofon kommt? Einen Moment noch.
Ja, Herr Pichler, sind Sie so nett und sagen Sie es nochmal am Mikrofon.
Kepler wollte ja immer wieder nach Tübingen zurück, nicht schon in Prag.
Ja, ja.
Nicht nach Linz. Nicht? Warum ist ihm das nicht gelungen?
Schon in Graz wollte er das eigentlich. Ja, schon in Graz. Danke, ich hab da was. Also ich bin, glaube ich, hörbar. Ja, also das ist im Grunde eine Schande für die Württemberger. Das muss man einfach sagen. Die haben einfach mit einem so begabten, aber eben nicht ganz leicht, nicht so ganz pflegeleichten Gelehrten ihre Schwierigkeiten gehabt. Und waren ganz froh, dass die Österreicher mit denen zu tun hatten. Er hatte an Messling geschrieben, kann ich nicht einfach mit Sack und Pack zu dir in die Burgsteige 7 ziehen und von dort aus irgendeine Stelle suchen, hat Messling das kalte Grausen gekriegt, um Gottes Willen, nein, er wird für ihn beten, aber also kommen, nein, das geht natürlich nicht. Und das versteht, muss man auch verstehen, also Kepler war ein außerordentlich anstrengender Gesprächspartner und da hätte Mestlin seine Arbeit aufgeben müssen als Tübinger Professor. Das wäre nicht gegangen. Und das alte Württemberg war eine ziemlich filzige Geschichte. Also es gibt einen Brief, der Stiftspropst Grüninger, das war sozusagen der erste Geistliche des Landes, der schrieb einen Brief an den Dekan Osiander in Tübingen, und da steht also, da stehen diese scheußlichen Worte drin, dass man mit diesem Schwindelhirnlin und Letzköpflin jetzt genug Geduld gehabt habe, und also der Oberkirchenrat oder das Konsistorium wolle ihn nicht, und man erwartet, dass auch die Universität hätte ihn gefälligst nicht zu wollen, so etwa. Das ist eine Pointe dahinter, ist die: Grüningers Schwester war die Frau von Mestlin, also von dem vertrauten Freund und Förderer Keplers, nicht? Und der Grüninger war sein schlimmster Feind. Und die beiden Briefpartner waren außerdem auch noch verschwägert, deren Frauen waren nämlich auch Schwestern. Also vielleicht gibt Ihnen das so ein bisschen einen Begriff davon. Es gab im alten Württemberg so Familien, die... die hatten für jeden Zweck einen geeigneten Schwiegersohn. Die konnten überall, die hatten überall die Finger drin. Und mit dieser Bande hatte Kepler nichts zu tun. Denn er kam ja aus der Reichsstadt und aus Leonberg. Kepler war so gesehen ein Homo Novus, ein Newcomer, der da eigentlich nicht so reinpasst. Also das spielt eine ganz wichtige Rolle, und dann eben also ganz einfach auch die Unwilligkeit, es mit einem so originellen, genialen, aber eben unbequemen Mann zu tun zu bekommen. Natürlich hätte man den irgendwo auf eine Professur setzen können. Natürlich hätte man den irgendwo untergebracht. Das ist doch alles dummes Zeug, dass es da keine Stelle gab. Aber man wollte ihn nicht.
Ich würde das gerne als Schlusswort dazu sagen.
Ja, bitte. ja.
Ich danke sehr herzlich für diese lebendige Einführung und Geschichte über Kepler und für den heutigen Abend. Herzlichen Dank, Herr Betsch.